Gesundheitsforschung.
24 Sitze.
Partei für die Tiere.
26 Sitze.
Die Humanisten.
70 Sitze.
Ökolinks.
26 Sitze.
NL.
11 Sitze.
Menschliche Welt.
11 Sitze.
LKR Stern.
43 Sitze.
Graue Panther.
30 Sitze.
Die Frauen.
13 Sitze.
Liebe.
13 Sitze.
Die Violetten.
23 Sitze.
Die Rechte.
6 Sitze.
Die Grauen.
27 Sitze.
Dritter Weg.
5 Sitze.
Die M25 Stern.
134 Sitze.
Die direkte Ausrufezeichen.
14 Sitze.
BGE.
24 Sitze.
BIG.
72 Sitze.
Bündnis C.
29 Sitze.
Tierschutzallianz.
36 Sitze.
Tierschutz hier.
40 Sitze.
SGP.
0 Sitze.
MLPD.
7 Sitze.
DKP.
2 Sitze.
Volksabstimmung.
22 Sitze.
Familie.
67 Sitze.
Die Partei.
624 Sitze.
Tierschutzpartei.
338 Sitze.
Piraten.
200 Sitze.
BP.
149 Sitze.
Einen wunderschönen guten Morgen, Dennis.
Dir auch, Jörg.
Kleine Korrektur, es waren nicht die Sitze, weißt du, es waren die Stimmen, die absoluten Stimmen für die genannten Parteien bei der Europawahl 2019 im Wahlkreis Trudering-Riem. Das ist hier so der nächstgelegene Münchner, weil die Haarer haben wir nicht gefunden auf die Schnelle. Ja, und es ist schon erschreckend, dass die Partei dreimal so viele Stimmen bekommt wie die Piraten, oder?
Ja, weiß ich nicht. Die Piraten haben sich so ein bisschen festgefahren. Vielleicht ist das so, weil die halt sich sehr stark auf ihre Internetthemen verlassen. Und die Partei zieht halt Aufmerksamkeit durch die Satire-Schiene, die sie fahren.
Allgemein finde ich schon spannend, weiß ich, ob das ist das Rezo oder Rezo oder wie auch immer Video von diesem jugendlichen Stammler war, aber die Grünen haben sehr zugelegt, also ich wohne auch in einem Wahlkreis, wo wir so an die 40% Grünenwähler haben, münchenweit sind es glaube ich 27%, auch sehr hoch natürlich. Und ja gut, CSU 33%, aber wir sind ja immer noch in Bayern, also für die CSU ist das nicht so doll und die SPD hat halt wirklich abgekackt, das kann man anders nicht mehr nennen. Aber nicht falsch verstehen, also ich finde das mit dem Rezo-Video gut, also es hat meine Kinder dazu gebracht, sich erstmals, glaube ich, mit dem Gedanken an Politik zu beschäftigen, weil die kannten das natürlich. Und also insoweit, weil da die ganzen, vor allem konservativen Blätter haben natürlich gleich die ganzen vorhandenen Fakten und Tendenziositäten angemahnt, aber letzten Endes geht es darum, glaube ich, dass die Jüngeren mal ihren Arsch ins Wahlbüro bringen und wenn das erfolgt ist, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Ja, im heutigen Podcast werden wir einen Stargast haben, der war in Wahrheit schon am Freitag da, der Paolo Paglianti von Slytherin, der ist da PR-Sprecher, ist ehemaliger Journalist und den habe ich zu seinen Spielen befragt, die er auch teils schon spielbar mit hatte. Das werden wir auf Englisch machen, ohne Übersetzung, einfach ja aus Aufwandsgründen. Und wir werden das ans Ende setzen vor unserer Verabschiedung. Dann können die darauf keinen Bock haben, weil es geht bei Slytherin natürlich vor allem um Strategiespiele, können einfach abschalten, ohne was zu verpassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau. Ja, was hast du denn am Wochenende gemacht, außer hoffentlich wählen zu gehen, Dennis?
Ja, wählen war ich natürlich, nachdem ich ja brav im Woschka am Freitag dazu aufgerufen habe. Ansonsten habe ich gespielt und zwar bin ich gerade dabei, ich habe es im Woschka schon so angeschnitten, ich hole gerade Quantum Break nach, diesen, ja, einen der großen Xbox-Exklusivtitel von Remedy. Ich dachte mir halt, ja, das Control, das kommt ja dieses Jahr und da könnte ich das mal nachholen, weil ich ja die Xbox One erst relativ spät hatte und dementsprechend sind mir so ein paar Sachen durch die Lappen gegangen. Das Quantum Break ist im Game Pass und dachte mir, ja komm, nimmst du mal und ich muss sagen, mir macht das Teil richtig Spaß. Das ist natürlich so mit dieser ganzen Zeitreise-ominösen Storyline, da ist natürlich alles super cheesy und Banane, aber Das finde ich für so einen Action-Teil perfekt passend, auch mit diesen eingestreuten hier Echtfilm-Folgen, die es ja eigentlich so rein, um die Story zu verstehen oder so, gar nicht braucht, aber die halt nette Hintergrundinfos bieten, natürlich auch irgendwie super albern sind von allem her, also wirklich so, ja, mit der Klischeekeule rumgedroschen, aber trotzdem einfach nett gemacht und auch wirklich vom Produktionswert, muss ich sagen, schon durchaus hochwertig und auch mit namhaften Schauspielern hier. Ich kenne jetzt tatsächlich seinen echten Namen nicht, aber halt hier Kleinfinger, Littlefinger aus Game of Thrones spielt da ja mit. Aber es soll jetzt hier nicht groß um die Sequenzen gehen, die machen Spaß, aber auch das Spiel selber, muss ich sagen, mit den ganzen Zeitfähigkeiten, das ist schon extrem gelungen. Also wenn ich da irgendwie im Zeitlupensprint auf eine Gegnerhorde zurenne, dem ersten dann irgendwie direkt mit so einem Nahkampfschlag irgendwie die Lichter ausblast, dann eine Zeitblase hinleg, da ein ganzes MG-Magazin reinfeuer und das dann im Endeffekt das schon von der Gegnerhorde war, das spielt sich schon sehr flott und knackig. Und ja, ich habe mich da mit Christoph davor drüber unterhalten, der meinte, wie, du hast das noch nicht gespielt, hol das unbedingt nach und das ist ein super Action-Snack für zwischendurch. Und im Endeffekt, ich kann dem Christoph da nur hundertprozentig zustimmen, also Quantum Break, wirklich schönes Ding, bin leider noch nicht durchgekommen, bin jetzt im letzten Akt, deshalb muss A Plague Tale Innocence, wo ich mich auch schon sehr drauf freue, noch warten, aber das werde ich die Woche angehen, da bin ich durchaus zuversichtlich auf jeden Fall. Das war so mein Spielerlebnis an diesem Wochenende. Was hast du denn am Wochenende gemacht, Jörg?
Ja, ich war natürlich auch wählen, klar. Ich habe außerdem für das Amiga-Sonderheft fleißig gespielt, weil wir haben da dieses Mal den Ansatz, dass wir doch nicht allzu viele wichtige Spiele nicht deshalb bringen können, weil sie nicht zufälligerweise schon in meinem Heft waren oder im Fundus der englischen Retro-Gamer sind. Das heißt, ich fülle da jetzt so ein bisschen Lücken, weil wir wollen da 60 Spiele vorstellen, also jeweils mit einem einzelnen Artikel. Und ja, dass da, sag ich mal, doch die wichtigsten dabei sind. Da gibt's natürlich immer Interpretationen. Was ist das wichtigste Amiga-Spiel? Was sind die 50 wichtigsten? Ich möchte nicht zu viele Portierungen reinnehmen, aber mei, wenn halt ein Spiel auf dem Amiga zum Beispiel dem kleinen Jörg Langer damals sehr viel Spaß gemacht hat, ist doch dem kleinen Jörg Langer egal gewesen, ob das jetzt ein originäres Amiga-Spiel war oder ob das eigentlich auf dem PC oder BBC Micro oder was auch immer als erstes rausgekommen ist. Und das ist so ein bisschen, was ich gemacht habe. Und ja, ist immer, also Amiga-Emulator ist immer so ein bisschen frickliger, finde ich, als auf dem C64 oder für ein, zwei andere Geräte, weil es ja auf dem Amiga dann auch doch zig Modelle gab und auch ein paar Exklusivspiele, die dann nur auf dem CD32 liefen oder die besser liefen auf dem A1200, also die dann im AGA-Modus liefen, wird man heute keinen Unterschied mehr erkennen, aber damals war das der Hammer. Noch mehr als 32 Farben und so und ja. Und ja, damit kann man schon Zeit verbringen, das habe ich gemacht. Dann, ja, was habe ich sonst gemacht? Hier, ich war gestern Abend in der Gladiator-Aufführung mit Live-Orchester oder mit Orchester einfach im Gasteig, also in der Münchner Philharmonie. Das war der das Philharmonik Orchestra Pilsen mit einem Prager Chor, also es war viel Leute auf der Bühne, der Chor allein waren bestimmt so um die 100 Leute und nochmal bestimmt auch so 70, 80 Musiker davor gesetzt und wirklich stark, also ich mag Gladiator hab den Film zigmal gesehen, könnte man meinen, ja, warum dann nochmal angucken. Und der Film war jetzt in der im Gasteig jetzt auch nicht toll, das kenne ich aber schon von früheren Geschichten. Also du hast zwar eine riesen Leinwand, aber der Sound ist scheiße. Also der eigentliche Filmsound, die haben da quasi eine eigene Spur, wo alle Musik quasi weg ist und nur quasi Geräusche und Dialoge, und die klingen wirklich scheiße, also die haben sie auch kaum durchsetzen können gegen die Musik. Das Bild war auch nicht toll, so schwarzwert und so weiter, aber das ist vollkommen egal, weil das Orchester war fantastisch und die haben auch fast die ganze Zeit gespielt, also sind wenige Passagen, wo keine Musik zu hören ist, und wirklich beeindruckend. Also die hat natürlich auch, da weiß nicht, kennst du Gladiator?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen bisher.
Okay. Ja, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr angucken, aber auf jeden Fall denke ich, dass so ziemlich jeder unserer Zuhörer ihn kennen wird. Der Film ist von 2000, glaube ich. Und ich habe den das erste Mal gesehen während einer E3 in den Universal Studios, also oder vor den Universal Studios ist so eine Vergnügungsmeile in Los Angeles und oder wie ist es eher Hollywood. Und da hat's dann zig, ja, so Restaurants, so das typische hier Rock Café und Co. und Einkaufsläden und eben auch Kinos. Und da habe ich den damals gesehen, nicht viel erwartet und war dann doch sehr positiv überrascht. Und seitdem bestimmt 5, 6 Mal gesehen, auch in der Langfassung natürlich. Und ich war da mit meiner Tochter 2 drin und der hat's auch sehr gut gefallen. Und ja, war wirklich ein Erlebnis. Also die Sängerin, das wollte ich eigentlich gerade sagen, das war ja im Original, ich komme gerade auf den Namen nicht, aber die war bei Dead Can Dance oder wie diese Combo heißt oder hieß, war die Sängerin. Die hat quasi den Original Soundtrack hat sie gesungen, immer so, weißt du, so klar. Und das hat da irgendeine andere Person halt gemacht, aber auch super. Also es war wirklich da lief dir regelmäßig die Gänsehaut über den Rücken, ja, so in etwa. Und das habe ich mir angetan. Und dann war ich ja letzte Woche auch auf einem One OK Rock Konzert hier in München oder wie die wahren Fans sagen, One O'Clock. Weil der Name kommt wohl von dem Probenzeitpunkt dieser ehemaligen Schülerband her oder Studentenband her. Und die Japaner haben ja bekanntlich gewisse Probleme, L und R zu unterscheiden, weil sie nur einen Laut haben, der ungefähr dazwischen liegt. Und das war klasse. Die hatten zwar 2 Vorbands, was 2 zu viel waren. Und die erste, das war nur so ein Duo, der hat sich so richtig rangewanzt ans Publikum, so nach dem Motto, ja, ich bin ja selbst der größte One OK Rock Fan und ich durfte ja 2 Lieder mit ihnen irgendwie zusammen produzieren und ja, vergebt mir, dass ich hier stehe, ich hoffe ja auch, dass ich bald fertig bin und One OK Rock. Und da haben sie dann freundlich geklatscht und dann kam noch so eine Band, Asperos oder so haben die sich genannt. Da war die Begeisterung dann abgeflacht. Aber dann kam One OK Rock und die machen wirklich Stimmung. Und das Lustige ist, ich habe das neue Album ja gar nicht gekauft und finde auch die Lieder nicht gut, weil das sind so typische, also die sind halt in Japan riesengroß und wollen jetzt den Westen erobern und machen halt dann so typische westliche Kack-Pop-Scheiß produzierte Massenware, wie man sie wirklich im Radio ständig hört. Aber also live klangen selbst diese Songs gut. Und dazu kam dann halt jeder zweite Song war ein Alter und The Beginning und Mighty Long Fall und so weiter. Und auch etliche dann von ihrem letzten Album, das ich noch besser fand, von Ambitions. Insoweit, also ich habe am Ende, bin fröhlich mitgehopst zum Grauen meiner Tochter 1, die auch dabei war, die zwar auch so mittel mitgeschunkelt hat. Und das war lustig, weil ich sie fragte, ja, du, das ist ein bisschen blöd für dich, wenn du da mitgehst, oder du kennst ja die Songs nicht, da Papa, seit 5 Jahren beschallst du uns hier im Auto mit diesem Mist. Also, na, Mist hat sie natürlich nicht gesagt. Nee, war wirklich lustig. Ja, lustig wird hoffentlich auch, was wir diese Woche so machen. Lasst uns mal zur Vorschau kommen.
Genau, und zwar haben wir einen Test zu Blood and Truth. Das hat der Benjamin für uns getestet. Das ist ein PlayStation VR-Shooter, der so zum Teil auf der relativ alten Demo The London Haze basiert. Schaut nach sehr viel Action aus. Dann haben wir von dir eine Preview am Dienstag zu Super Mario Maker 2. Das konntest du dir anschauen bei Nintendo.
Ja, das hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Erstaunlich deswegen, weil ich eigentlich von diesem ganzen Levelgebaue nichts halte. Ich habe eh schon keine Zeit. Aber selbst das ist sehr gut gelungen. Dazu bekommt man auch noch ein, glaube ich, wirklich lustiges. Das werde ich euch dann im Video morgen erzählen. Echtes Jump'n'Run-Spiel durch verschiedene Epochen durch, weil ja wieder verschiedenste, Epochen eben aus der Super Mario Bros. Reihe letzten Endes da drin enthalten sind. Dann geht's weiter am Mittwoch wahrscheinlich oder vielleicht auch Donnerstag mit einer wahrscheinlichen Stunde der Kritiker, wo wir vielleicht eine Koop-SDK draus machen. Das klingt jetzt alles sehr wirr, es ist auch sehr wirr, aber ich habe schlussendlich einfach noch nicht das Okay von Heinrich, dass mein Vorschlag auch wirklich durchgeführt wird, weil da brauche ich Inhalte zu. Und insoweit halten wir uns noch etwas bedeckt. Und es wird auf jeden Fall diese Woche ein Jörg spielt kommen. Da habe ich schon wieder viel zu viel auf Halde sozusagen. Ich muss echt mal, ich weiß nicht, könnt ihr nicht irgendwie immer montags schreiben, Jörg spielt, weil ich warte immer wieder, bis 10 Spiele zusammenkommen. Das weiß ich nicht. Ich wollte ja auch mal mit 3 oder 4 Spielen eins machen. Mist. Und Trevor Saves the Universe sagt mir gar nichts, aber du lächst danach. Aus welchen Gründen?
Weil es von einem der Miterschaffer von der Cartoonserie Rick and Morty ist, und zwar von Justin Roiland. Ich hoffe, den spricht man wirklich so. Und was ich bisher dazu gelesen habe, scheint es vom Humor her tatsächlich in eine sehr ähnliche Kerbe zu schlagen. Also es wird vermutlich sehr derbe und asozial sein. Und ich sag's mal so, ich mag Rick and Morty, und wenn es wirklich da eine ähnliche Schiene fährt, dann könnte es richtig gut werden. Ansonsten vom Spielprinzip her schaut so nach, ja, einer Art Astrobot aus. Kann sowohl auf der normalen PS4 als auch via PSVR gespielt werden. Ich schaue mir dann natürlich beides an.
Genau, und dann sind wir auch schon wieder am Wochenende. Ein Woschka kommt, zwischendrin kommen weitere Folgen von Demon's Souls. Und das nimmt doch alles seinen guten Gang. Dann haben wir hier noch eine Sonntagsfrage aufzulösen. Es gibt nachher auch noch eine User-Frage zur Sonntagsfrage. Importiert ihr noch Spiele? Und da sagen 34%, hä, habe ich noch nie gemacht. 35% sagen, hä, sehe aktuell keinen Grund dafür. Und 16% sagen, ja, aber nur noch selten. Wer jetzt nachgerechnet hat, kommt darauf, dass noch ein kleines Delta zu 100 ist. Und das sind die Leute, die sagen, ja, aber nur, wenn es günstiger ist. 6%. Also Importspiele sind tot, kann man nach dieser Befragung sagen. Und wie angedroht, das Interview mit dem Paolo machen wir ganz am Schluss. Das heißt, dass wir bereits bei den werten User-Fragen sind.
Los geht es mit Hannes Hermann. Ist mal wieder was mit Harald geplant? Ich nehme an, er meint Harald Frenkel.
Ja, und ich nehme an, er meint mit, ist was geplant mit, also kommt mal wieder ein Artikel oder sowas. Also geplant ist nichts, ab und zu hat Harald mal einen Vorschlag und manchmal passt er, manchmal nicht. Wenn er passt, immer sehr gerne. Und ansonsten ist es aber auch nicht die Riesenlust von Haralds Seite oder die Möglichkeit von Haralds Seite aus, mit uns zusammenzuarbeiten, wurde mir schon mehrmals von ihm gesagt, und das muss ich einfach akzeptieren. Also ja, geht es einfach darum, wo kann er mit welchem Aufwand Geld verdienen, und das ist völlig, völlig statthaft, so da dran zu gehen.
Dann fragt Wuslon, welche VR-Brille würdet ihr aktuell empfehlen und welche Spiele dafür?
Ja gut, da haben wir ja jetzt in letzter Zeit einige Videos zugemacht. Und das aktuell im Umlauf noch befindliche Video versucht ja gerade zwischen der HTC Vive Pro und den beiden neuen Oculus-Brillen so ein bisschen Kaufempfehlung zu geben. Und das wäre im Prinzip auch meine. Also wenn ihr das aktuelle Nonplusultra haben wollt nach wie vor, aber dafür auch einen deutlichen Aufpreis zahlen wollt, von bis zu 1700 Euro fürs Komplettpaket, was ich völlig gesponnen finde persönlich. Da würde ich lieber eine Woche nach Japan fliegen von. Habe ich mehr virtuelle Realität. Ach, Japan, wollen wir nicht? Nein! Erstmal TC-Doku irgendwann mal. Und kann mich mal jemand einfangen hier, wenn mein Hirn Dumping betreibt? Also, um es kurz zu sagen, ja, HTC Vive Pro ist sicherlich 9 Plus Ultra aktuell, also außer irgendwelche Spezialbrillen, die ich gar nicht persönlich kenne. Die Rift S kommt aber doch erstaunlich nahe dran in vielerlei Punkten, kostet nur ein Drittel und ist, wenn du einen guten Spiele-PC, der aber kein super-duper Spiele-PC sein muss, sicherlich die beste Wahl. Und wenn es dir um VR-typische Bewegungs- und Spaßspiele geht, dann würde ich mir mal ganz ernsthaft die Quest angucken, weil die ganz ohne Computer und echt mobil dir auch sehr viel Spaß, wie zum Beispiel Beat Saber, erlaubt. Aber einzelne Spiele vorstellen führt eigentlich zu weit, weil das ist ein Thema, da kann man sehr viele Minuten drauf verbringen. Aber das, vielleicht hast du es auch zu dem Zeitpunkt war das Video wahrscheinlich noch gar nicht draußen, wo du gefragt hast, einfach mal vielleicht das Video angucken vom Christoph und mir, da kommt schon, glaube ich, ein bisschen so Einordnung rüber. Dann fragt Siad:
Habt ihr etwas Neues über den aktuellen Stand von Siedler 8 gehört?
Nein, tut mir leid. Dann fragt Danny Wild, oder er schlägt vor: Ich würde mich über eine Übersichtsseite freuen, auf der man seine Beteiligung an den Crowdfunding sehen kann. Also zum Beispiel Weihnachtsaktion 2018 5 Euro, GDC-Doku 10 Euro etc. Da redet er nicht von sich selbst, glaube ich, bei diesen Beträgen. Könnt ihr sowas vielleicht einbauen? Prinzipiell ja. Jetzt mal kurz laut nachgedacht: Ist das so gut, wenn Danny Wild merkt, wie viel, oder auch andere, wie viel Geld sie da immer da lassen? Aber kurzfristig kann ich das nicht versprechen, weil wir einfach kurzfristig keine Kapazitäten haben. Aber generell finde ich das eine gute Idee. Und wir tracken das ja mit, oder ich weiß nicht, ob das dann wieder gelöscht wird. Bei vielen Crowdfundings haben wir im Profil oben stehen mit 93 gespendeten Euros bist du auf Platz 4 der aktuell sowas. Und also es gibt ja die Werte, also aber sie irgendwo drauf zu schreiben, ist halt nochmal was anderes. Aber danke für den Vorschlag, sicherlich ein sinnvoller. Dann fragt Drapondur:
Beziehungsweise wünscht sich auch eine Übersichtsseite. Es gibt nämlich eine, bei der man sehen kann, wie viele Erfahrungspunkte er wofür erhalten hat. Und er fände es ein nettes Feature, wenn es so etwas Ähnliches auch für Gamers Global Gulden geben würde. Also wofür erhalten und wofür ausgegeben. Wäre so etwas in einem der zukünftigen Webseiten-Updates möglich?
Ja, selbe Antwort wie gerade eben. Wobei, GGG, ja, man sieht die XP und daran sind auch GGG gekoppelt, aber bei Bonus GGG in der Tat wird's, glaube ich, nicht aufgeführt. Genau, dann Guerillo fragt: Was ist eigentlich aus der Brave Browser Aktion geworden? Ich nutze den Browser seit dem Aufruf von meinem Mobilgerät, allerdings ohne den Kryptowährungskram und bin zufrieden. Ist finanziell was für euch rausgesprungen? Ja, das haben wir allerdings auch schon erwähnt, sowohl im Momoka als auch, da kannst du gerne mal gucken, bei der entsprechenden News, einfach in unserer Suchmaske Brave Browser eingeben, dann müsstest du da hinkommen. Also es haben dann doch erfreulich viele durchgehalten, das hat uns einen kleinen dreistelligen Betrag quasi, hat uns das gebracht. Und ansonsten muss ich mal wieder reingucken, wenn ihr das weiter nutzt und die dann auch Kryptowährungspunkte damit verteilen, da ist bestimmt auch noch ein gewisses Grundrauschen bei uns. Aber es ist nichts, wo wir deswegen zwei neue Mitarbeiter einstellen können, um es mal vorsichtig zu sagen. Das hat aber auch niemand erwartet. Dann kam hier noch Cerberus.
In einer Sonntagsumfrage fragt ihr nach dem bevorzugten weiblichen Videospielheld, anstatt einfach nach der Videospielheldin. Diese Konstruktion sehe ich seit einiger Zeit zunehmend in allen möglichen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln. Warum so umständlich?
Ja, also in dem Fall könnte es sein, weil Benjamin die Woche vorher nach dem männlichen Helden gefragt hat. Es könnte auch sein, dass Sternchen-Sprachpolizei mittlerweile in unseren Köpfen dafür sorgt, dass wir, hätte jetzt Benjamin Videospielheldin geschrieben, sich der ein oder andere gefragt hätte: Oh, will er politisch korrekt sein und meint auch männliche? Keine Ahnung. Aber in der Tat ist das natürlich ein bisschen umständlich. Hätte man sie sich auch einfach nach der Heldin fragen können. Ja. Wie haltet ihr das denn so als jüngere Menschen mit der Gender-Schreibweise oder unterhaltet ihr, also das ist ja, das ist mal ganz ernsthaft und ehrlich, sprichst du bei Begriffen, die halt einfach sprachtraditionell männlich sind, bewusst in der weiblichen Form, um nicht gender-diskriminierend zu sein?
Du meinst sowas wie die allseits beliebte Salzstreuerin quasi? Nee, mache ich tatsächlich nicht. Also ich bewege mich zwar tatsächlich in einem Spektrum, wo sehr stark drauf geaachtet wird, aber nee, mache ich nicht, weil das ist mir dann einfach zu anstrengend. Und ich sage halt, wie du sagst, es sind einfach sprachlich gesehen männliche Wörter. Dementsprechend, nee, achte ich nicht drauf. Ich achte natürlich schon irgendwie, sage ich mal, drauf, dass ich halt im Zweifel den Leuten nicht irgendwie ans Bein pinkel mit sowas, aber irgendwie meine ganze Sprache umstellen. Also ich habe jetzt ein paar Schimpfwörter und so weiter aus meinem Wortschatz gestrichen, die tatsächlich dann, wo ich sage, die könnten jetzt irgendwie bestimmte Personengruppen halt okay. wirklich beleidigen. So, das war auch
also du spast oder sowas.
Zum Beispiel.
Noch von früher.
Genau, genau, dass ich sowas halt einfach irgendwie außen vor lasse. Das, aber eben dieses Genderneutrale, nee, also da achte ich nicht so drauf.
Also meine Meinung zu dem Thema Gendersprache ist, glaube ich, bekannt, aber das kommt echt eher von meiner Liebe zur Sprache her, dass ich alles mit Sternen und Großbuchstaben mittendrin, das ertrage ich einfach nicht. Auf der anderen Seite, auch da ist es, glaube ich, nicht schlecht, drüber nachzudenken. Ich habe jetzt unlängst erst hier eine Statistik gelesen, dass, wie war das, dass nur 10% der Frauen, die arbeiten und oft genug halt Teilzeit, daher kommt das auch, mehr als 1.000 Euro netto im Monat verdienen. Und das hat mich schon erschreckt. Also wenn quasi von der weiblichen Gesamtbevölkerung nur 10% der Frauen über 1.000 Euro netto verdienen, das ist, also das liegt oft dran, es sind halt dann wahrscheinlich auch junge Mütter, die nur 12 Stunden arbeiten, irgendwie so. Aber trotzdem, also wenn man dann sowas hört, da braucht man sich nicht denken, nur weil man selbst von der Frau den Marsch geblasen bekommt oder Töchter hat, die man versucht, emanzipatorisch zu erziehen und hier, ihr könnt alles machen, was auch die Jungs machen, muss man nicht denken, dass das in der Realität schon so ist. Und insoweit hat vielleicht auch dieser Übereifer was Gutes für sich. Ich bin heute aber sehr gnädig, muss ich sagen. Also, naja. So, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Stargast im Momoka. Und zwar haben wir hier von Slytherin den Paolo Paglianti. Hallo, Paolo.
Hi, Giorgio. Did I say it right? Giorgio.
I hope I pronounced your name better than you pronounced mine.
Yes.
So, Slytherin, of course, is a specialist publisher, publishing strategy games, conflict simulation games, and Strategy Command World War II is now published by Slytherin, but various other games. And you came here today with a big laptop showing me a couple of those games, among them Fantasy General 2. And yes, let's talk about some of your games. And also, let's begin by talking a little bit about you, because you have been a games journalist for many years.
Yeah, actually, I began to work in the video games industry back in 89, the last century is something amazing. And I've been journalist for video games and technology for 25 years. And last year, in 2018, I joined Slytherin ranks because, I love strategy games, I really like them. So I wanted to work on the other side and see how the games are built.
And you told me there was a specific reason, and that's a specific game.
Yeah, actually, it was not the specific reason, but one of the most important when I discovered that Slytherin was going to produce Fantasy General 2, because I was really in love of the first game from 96. I played it a lot together with another game from that period that was Master of Magic. And so combines two of my biggest love, that is video games, strategy, and fantasy.
For Fantasy General 2, we might do a preview in June or so, if you give me a code. Maybe we will not let you leave today, Paolo, without leaving a code here. And I could see it in action. And although the graphics are different, there is the same basic structure. There's only one faction now,
yeah.
But it's
playable, yeah.
Yeah, the playable faction. But you told me there's about the same amount of missions, and there's also branching missions, and the units are quite different from each other. And also there are little stories on the maps.
Yes, actually, I can leave you a preview code, but I have to kill you all before leaving, so probably it's not that a good idea, since I really like you. Anyway, jokes apart. Yes, in Slytherin, we have lots of games coming from old games from the 90s, even 80s. For us, it's something like a mission for heritage games. We have huge games like Panzer Corps that are spiritual successor, for example, of Panzer General, and we have games like Fantasy General 2, that is the direct successor of the original game. Basically, the idea of Slytherin is to be able to transform these old games in the new century, in these years, with new graphics, keeping respect for heritage and what the games was back in those years. Phantasy General 2 will have lots of units. The people that play the original will see references in the games, like, for example, you can upgrade the units, or you can you will see a lot of hexes, for example, even if the graphics is are much better. And so we hope the old all the players and the new players will both enjoy the game.
You mentioned another big name, Panzer Corps, and there will be a Panzer Corps 2 coming. You couldn't show me, or you didn't want to, I don't know, any code today, but some screenshots are already out there in a video. Can you tell me the two or three biggest differences or new features of Panzer Corps 2 compared to the old Panzer Corps?
Yeah, actually, we are going to release two different games on World War II in this year, in 2019. And one of them is Panzer Corps, that obviously is the successor of the original Panzer Corps 1 that sold more than 1 million copies. And Slytherin did tons of DLC, expanding yes. the original game to any theater, even the sci-fi edition with German winning the World War II. Actually, the differences are small, but if you check the videos I've sent to you, there is some new tactics you can use, for example, to go around the enemy, or you can storm the beach, and so we really hope the people that play the original will find new reasons to play the new one, besides obviously the new graphics that are really good. You can see, you can show to your audience the videos and the graphics, still keeping the game on the original idea of the hexes and not changing that, because it would be a betrayal of the original. Yeah, the graphics are real gorgeous.
So the game will be an access campaign only, but maybe later on there will be other campaigns too, and you will play the allies too?
Yeah, the plan is to release the game with the German side, so you will play with the Axis during all the World War II, beginning with the invasion of Poland, and then the France and the Russia and so on. And obviously, if the game will go as we hope, or even better, we will release additional content, as we did for Panzer Corps First, with a lot of campaigns on the Allied side, or maybe even different theaters.
Another game I am very interested in is Neverdark. You only showed me screenshots, and let me try to sum it up, and then you can correct me, Paolo. It's a post-apocalyptic game. There was some incident, some catastrophe, after which the energy in the world is gone.
Yeah.
And you have the responsibility to build up one of three cities again, Paris or New York or Tokyo.
Yeah. Neverdark is a new game from a Polish developer called Simtrak. They are very talented guys. And basically, the idea is you have to build your community of survivors after this big event that destroyed the whole energy around the world. So the Neverdark, because it's always dark, because there is no electricity, so during night there is no energy to help you out. And you can choose one of the three cities. The cities are built on the real map of the this metropolis. So if you know very well Paris, New York or Tokyo, you will see the real streets, not only the biggest, for example, squares, but every single street is over there. And you can also decide, for example, to have your headquarters in the Grand Central Station in New York, for example. And basically, the game is divided in two halves. You have a strategic map where you have to manage your community, conquer new buildings, decide if you want to build more areas to provide food or to create more warriors, and so it's totally up to you. And the tactical part where you, when you collide with other faction that want to conquer your part of the city, you have to defend you yourself with a system that is very similar to XCOM. So the game changes and becomes a tactical battle, turn-based battle, where you have to fight off the enemies in these battles. Another cool factor is that you will have to take some decisions, ethical decisions. For example, in one of the games I played, because I have the version that you don't, you, George, no, joking. I had the camp already just formed, and it asked me if I wanted to allow some people to come inside and to save them, basically giving them food in exchange of work. And so you could decide if you want to allow them and risk that they are enemies trying to infiltrate, or to send them away and maybe lose some force and killing some people.
That sounds a little bit like The Walking Dead without the zombies or the walkers. Yeah. So the next game you showed me was Close Combat, which is, of course, a Second World War game. Here you can only play the Allies, not the Axis, in solo mode. In multiplayer, you can play both sides. And you showed me one of the operations, which seems to be three or four operations, and each has, again, I guess, three or four missions.
Basically, the game allows you to take the command of the Big Red One, that is an infantry division during World War II.
Is it a historical outfit or
totally historical. And the first campaign is in North Africa, the second one is in Sicily, the invasion of Sicily, and then there is the D-Day and the invasion of Normandy. Each campaign is divided into operation. For example, today I showed you the operation for Gela, a city that is in Sicily, after the actual storming of the beaches. So the mission was, the operation was to conquer four areas in this map. The cool idea at the base of Close Combat is that even if you lose the second game, for example, the second battle, you can decide to continue on, and you will refight the battle, maybe with some units less that have been destroyed, but maybe having inflicted some losses even to the Germans. So it's not like if I lose, I have to do reload or it's game over. You can continue on and accept some losses.
Mm. And Paolo demonstrated to me, but it was meant to happen, how to get destroyed by a German tank with his own Sherman tank or something.
Actually, the game is really historical. So the German tanks were something very difficult to face for the US. And actually, in that map, I had two Shermans, the version with the 75 cannons, millimeters cannon, and one single Panzer IV that was much more stronger. So I showed to my friend George that when I tried to move my Sherman in front of the Panzer, it was instantly killed off because the Germans were haste using the tanks. The game is in real time, but you can pause it and give orders, and so it's really strategic and really tactical.
Hmm. But also pretty hardcore. So I think it's an RTS, a possible RTS, but I don't think it's for the normal let's build 20 kind of troops and just push them to the other side of the map kind of audience. You really have to go about your business slowly and with much thought.
Absolutely, because you can't teleport new units on the battlefield. You have the general, the captain in this case, the captain had to understand how to move and conquer the position he was ordered to without losing too many elements of his company. We are platoon-based in this game. Also, you will have a core units that you will take with you during the campaign, so you will try to protect them as much as possible.
So the idea of the core army is of course something which will also return in Fantasy Channel 2 and also in Panzer Corps 2. Absolutely. Yeah. And the last game you showed me was a game which is quite similar to a strategy game published by a competitor of yours just 2 weeks or so ago about the Roman Empire.
Yes, let's say that is the other grand strategy 4X set in ancient Roman time in this year, the 2019. Basically, it's Fog Empires and Fog stands for Field of Glory, because one of the key elements of this game is that you can, when you fight a battle in a normal 4X, you just see the units colliding and you see the results. And like, for example, in Civilization. In this game, you can choose to export the save and fight off the battle in a real tactical game that is obviously Field of Glory 2. Is a game that Zitrin published years ago, and in my opinion, actually, I did a review in Italy for this game when I was a journalist. It's one of the best, speaking of tabletop simulation, where you have the single unit. It's like to see a battle of miniatures. Mm-hmm. And the idea is that, like a Total War, you will have some situation where maybe you are outnumbered, but if you use your skills on the strategy, on the tactical, maybe going on the flank or using the right troops against the worst of the enemy, you can win off the game, the day, even if you are losing on a normal automatical battle.
This is a bonus, so the game works in itself. It's only that you then get calculated results. By the way, you can also see the battle but not influence it. But if you own a Fields of Glory 2, you can export it with the press of a button. It's not very complicated, and then you can fight it there, and then the result is re-imported into the Fields of Glory Empires.
Yeah.
Okay.
If you have both games, you can play what we think is the best and deepest 4X game set in that period, and the best battles with tactical and turn-based engine. Also, we are trying to have a game where if you play like you play with Rome, or you play with Gauls, or you play with Pergamus Empire, you feel the difference, not only because the units are different, but because you have a strategic situation that is totally different. So anytime you will play a different nation, you will see some changing in the path to the final victory.
Mm-hmm. So Paolo, thank you very much. That was very interesting. Thank you for your visit here. We have sun here in Munich, as you can see, not like in Milano where there is rain and war and cold. So perhaps you should move here for nice weather. And yes, thank you. Don't forget about all those preview keys you promised me, and hope to see you again soon in the future.
Thank you very much.
So, kannst wieder reinkommen.
Okay, bin wieder da.
Hast du Aschenbecherin und Kaffeetesslerin hingelegt?
Sind hingelegt, abgewaschen und ausgeleert.
Okay. Und ja, wir sind am Ende unseres Momocas. Ich hoffe, das Interview gerade hat euch gefallen. Um das noch zu sagen, ich habe schwer darum gekämpft, schon jetzt einen Fantasy General 2 Key zu bekommen. Aber Paolo hat nur verschmitzt gelacht und sich losgerissen und ist durchs Fenster rausgestiegen, weil ich vor der Tür stand und nicht rauslassen wollte. Aber ihr könnt ja auch vielleicht einfach mal sagen, wir haben jetzt 5 Spiele vorgestellt, wenn ich mitgezählt habe, richtig. Und ihr könnt ja mal sagen, was euch interessieren würde als Preview. Also prinzipiell ist alles möglich. Mich würde vor allem interessieren eben das Fantasy General 2, das Panzer Corps 2 und auch das Never Dark. Wenn euch aber ganz stark das Empires interessiert oder hier das, Close Combat, das neue, sagt's einfach mal in den Kommentaren, so als Gradmesser, weil das sind alles Sachen, die jetzt so im Juni, Juli möglich sein sollten als Preview.
Gut, dann sage ich in dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.